selbst wenn wir dann schon ein christliches Leben führen und wirklich, ist unsere Hoffnung wirklich in Jesus
ja.
oder in unseren Umständen oder ja. in den Dingen, in die wir uns hinein investieren. Und
ja.
weil alles immer wieder zerbröseln kann in dieser ja. Welt. Und es ist so wichtig, dass wir den Unterschied machen, ob unsere Hoffnung in Jesus ist oder in den Dingen, die wir für ihn tun.
Mhm.
Und das ist im Gebet so eine, ich finde, so eine Herausforderung. Und zu bleiben und sagen, Jesus, ich liebe dich, ich hoffe auf dich, ich weiß, du bist gut, auch wenn mein Leben gerade nicht so ausschaut.
Liebe Xandi, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du im unserem Podcast heute bist.
Dankeschön, Steffi. Danke sehr. Große Freude, dass du mich eingeladen hast.
Ja, also die Freude ist ganz meinerseits. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Wir haben nämlich, ich habe bei dir quasi eine Schule gemacht. Das ist auch schon meine erste Vorstellung. Du bist Leiterin vom Encounter Campus in Wien,
ja.
Encounter Ministries. Aber das ist nicht das Einzige, was du machst.
Nein.
Du bist sozusagen ein Multitalent. Du bist jetzt seit kurzem, hast du gesagt, Vollzeitmissionarin.
Ja.
Bei Loreto,
ja.
Da bist du auch im Leitungsteam.
In der Homebase, ja.
In der Homebase mhm. Wien. Du bist Coach
ja.
und Beratungspsychologin
ja.
und vieles weitere mehr, auch Ehefrau.
Ja, sehr glückliche Ehefrau.
Ja.
Sehr glückliche Ehefrau, ja.
Und sonst auch sehr stylisch, kann man sagen, kann ich jetzt heute feststellen.
Wir passen halt super gut zusammen.
Ja, ja. Das ist nicht abgestimmt.
Nein,
ganz
lustig.
Zufällig
ja.
hat sich das ergeben. Und ich habe dich schon vorgewarnt, es gibt eine lustige Einstiegsfrage
okay.
bei diesem Podcast manchmal, wenn ich Lust drauf habe. Und bei mhm. dir habe ich Lust drauf.
Mhm.
Ich habe jetzt schon ein paar Leute diese Frage gestellt.
Okay.
Und vor allem weiß ich die Antwort deines Mannes auf diese Frage.
Okay.
Also nicht, was dich betrifft, sondern was ihn betrifft.
Okay. Mhm.
Also werde ich dich jetzt sowohl für ihn als auch für dich fragen,
okay.
nämlich wenn du ein Tier wärst,
ja.
was für ein Tier wärst du?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich ein Tier wäre, da wäre ich schon viele Tiere gewesen, aber ich glaube zurzeit, es stimmt tatsächlich, dass ich so ein kleiner Steinbock wäre.
Okay.
Auf einer steilen Felswand. Stehend so auf einem Vorsprung, wo es kaum was zu stehen gibt. Total mit dem Blick irgendwie ins Weite, voller Vertrauen, dass mir nichts passieren kann, dass ich da nicht abstürzen kann. Genau. Und ein bisschen stur.
Ja.
So ein bisschen stur, ein bisschen mhm. mit dem Kopf durch die Wand. Und ein bisschen sowas, da ist kein Weg. Nein.
Schon ein da Weg. Wird schon
ja, das glaube ich.
Das finde ich eine großartige Antwort, tatsächlich. Das ist sehr
genau.
gut. Ja?
Genau. Und mein Mann wäre ein Gorilla, ne?
Ja.
Das stimmt, er sagt das immer von sich selber, genau.
Ich finde es so großartig, er hat mir eben einmal erzählt, genau, dass er manchmal so auch als Gorilla so dich beschützt.
Ja,
so.
Ja, genau.
Und er hat es tatsächlich auch mal bei einem Gebet so bekommen, das war
ja.
nicht großartig,
genau.
bestätigt bekommen, dass ja. das zu ihm passt.
Das war lustig, weil der für ihn gebetet hat, hat sich es gar nicht aussprechen getraut, weil er sich ja. gedacht hat, Gorilla, was ist das?
Ja, voll aber unangenehm, dann,
ja.
hoffentlich.
Charlie hat es so toll gefeiert. Hat ihn so, voll gefeiert, hat ihn so bestätigt. Ja.
Das ist echt großartig. Mhm. Naja, also wir haben zwar heute ein sehr großes Thema, aber eins, das mich wirklich freut, drüber zu reden, nämlich die Hoffnung.
Ja.
Also, ich weiß nicht, man kann jetzt mehrere Gründe nennen, warum wir gerade ausgerechnet heute drüber reden. Wir sind in einem Jahr der Hoffnung. Die Kirche hat ein Jahr der Hoffnung, also Papst Franziskus noch hat ein Jahr der Hoffnung ausgerufen. Aber auch, ich denke, es ist nicht weit hergeholt, wenn man sich anschaut, in was für einer Zeit wir leben, gerade Gen Z, also wir haben mehr Krisen, wir haben Angst mehr denn je, wir haben Depressionen. Also es ist irgendwie so, wir sind so überladen mit, keine Ahnung, Mental Health Krise, Klimaangst, was, wo du hinschaust, wenn du die Nachrichten hast im Handy ja. die ganze Zeit, wenn du da viel konsumierst, es kann so eine Sorge und so eine Not ja. aufkommen und so ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das wir alle irgendwo kennen. Also für mich selber, ich muss auch schon, wie viel konsumiere ich an Nachrichten, dass ich noch Hoffnung
ja.
bewahre. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal drüber reden, was das eigentlich überhaupt mhm. ist. Aber wenn du ja auch so rausschaust, warum glaubst du, ist es irgendwie ein relevantes Thema? Warum glaubst du, was siehst du, was beobachtest du so, wenn du an Hoffnung denkst?
Genau, also zuerst, das finde ich total lustig, dass du die Nachrichten ansprichst, ne?
Mhm.
Weil ich kann sie ja nicht mehr anschauen. Mein Mann macht mir einmal in der Woche so ein Review von was gerade abgeht
ja.
in der Welt. Weil jeden Tag diese Nachrichten zu bekommen, mhm. mich so wirklich belastet und einfach Angst auch. Das ist ein total reales Ding, ne, in unserer Gesellschaft, dass wir kriegen so viele Nachrichten, so viele Sachen. Wir sehen so weit hinein in diese Welt und in die Weite dieser Welt durch die Medien, was einerseits eine super Sache ist, aber andererseits echt auch beängstigend sein kann, weil du so viel Negativ-News kriegst die ganze Zeit. Ne? Das ist schon ein großes Thema und deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, diese Hoffnung in unserem Leben, in unserer Welt zu kultivieren, weil wenn wir um uns herum schauen, dann ist eigentlich nicht viel Hoffnung. Ne? Mhm. Und da kommen wir, glaube ich, schon zum Kern der Sache, dass Hoffnung etwas ist, wo wir merken, dass es nicht von dieser Welt sein kann, wenn wir in dieser Welt schauen. Und natürlich gibt es immer wieder so kleine Hoffnungsschimmer und Lichtstrahlen, das sage ich nicht, aber so eine Hoffnung, die uns trägt, eine Hoffnung, die wirklich macht, dass wir in einer Lebensfreude, in einer Sicherheit unser Leben leben und in einem Grundvertrauen, dass wir beschützt sind und dass es gut ist auch. Das ist was echt nicht von dieser Welt ist, ne? Glaube ich. Und deswegen sagen wir ja, es ist eine theologale Tugend. Mhm. Also die Hoffnung ist wie Glaube und Liebe etwas, das von Gott geschenkt ist. Und das als Objekt oder als Ursache Gott selber hat. Also nicht diese Welt, sondern eigentlich den Himmel.
Mhm. Ja, das ist ja eigentlich das, also wenn wir jetzt so, wie wir drüber reden, ganz oft, also ich hoffe, dass ich den Job kriege oder ich hoffe, dass morgen gut Wetter ist. Ja. Oder, also es ist ja auch so sehr in unserer Sprache und also auch wie du jetzt gesagt hast, ich meine, es gibt auch kleine Hoffnungen, ist auch nicht schlecht, für auf kleine Dinge manchmal zu hoffen oder ich hoffe, dass ich wieder gesund bin, jetzt war ich erkältet oder was auch immer. Ja. Aber ja, wie du sagst, so es muss, also oder man spürt irgendwo in sich selber auch, es muss was mehr geben oder so. Das kann ja nicht alles sein, dass jetzt dann die Karriere gut läuft und was dann oder so. Ja. Ist das wirklich die letzte Hoffnung?
Ja.
Und vor allem die Hoffnungen, die in dieser Welt sind, die können ja ständig enttäuscht werden.
Ja.
Also die haben irgendwie nicht diesen ewigen Bestand.
Ja, sind so Kurzzeithoffnungen, ne?
Ja.
Es ist so ein kurzes, die eben hoffentlich, weiß ich nicht, blöde Sachen, hoffentlich scheint morgen die Sonne, ja?
Ja.
Nicht blöd, ist nicht unwesentlich, ob es ein schönes Wetter ist oder nicht, vor allem wenn du einen tollen Event hast oder so. Aber das sind so Sachen, die sich aufs Hier und Jetzt und auf dieses kurze Ding beziehen. Aber wenn ich heute ein Christ bin, dann ist meine Hoffnung nicht im Hier und Jetzt, sondern meine Hoffnung ist auch im Hier und Jetzt. Das ist, so darf man es nicht sagen, das stimmt eigentlich nicht ganz. Aber meine Hoffnung ist nicht auf Dinge dieser Welt gerichtet, sondern meine Hoffnung ist auf den Himmel gerichtet, auf das, was Jesus gesprochen hat, auf sein Wort, auf die Sachen, die er mir zugesprochen hat. Wenn ich mich alleine fühle, ist meine Hoffnung, dass Jesus mir sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.
Mm.
Wenn ich hier sitze und mir denke, um Gottes Willen, was werde ich hier erzählen? Ne?
Yeah.
Dann ist meine Hoffnung, dass Jesus gesagt hat, mein Heiliger Geist wird euch erinnern an alles, was ich gesagt habe. Und das sieht man schon den Unterschied. Da ist meine Hoffnung nicht auf mich oder auf einen Mitmenschen oder auf das Universum im Sinne von gutes Wetter oder dass mir etwas Gutes passiert, sondern meine Hoffnung ist gerichtet auf eine Person. Und das ist ein ganz großer Unterschied.
Mhm.
Und es gibt schon verschiedene Dimensionen von Hoffnung, auch in dieser Welt. Meine Hoffnung auf ein gutes Wetter ist eine Sache. Meine Hoffnung, dass eine Person mich lieben wird oder so, das ist schon eine größere Hoffnung. Aber die ganz große Hoffnung, die wir haben, ist eigentlich, dass wir einmal mit Jesus im Himmel sein werden und dass alles, was im Himmel ist, für uns eigentlich jetzt schon zugänglich ist, weil Jesus in seinem Gebet gesagt hat, im Vater unser, er möchte, dass sein Wille geschieht wie im Himmel und auf der Erde.
Mm.
Also alles, was er gesagt hat, alles, was er uns hinterlassen hat, auch in seinem Wort, an Zuspruch, an Verheißung, an Gutem, ist nicht erst irgendwann, wenn wir gestorben sind, für uns zugänglich, sondern hier und jetzt und von dem können wir leben.
Mm.
Und diese Hoffnung nährt sich auch davon, nährt sich vom Wort Gottes, nährt sich von dem Wissen, dass wir einen himmlischen Papa haben, der auf uns aufpasst.
Ja, ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch Spe Salvi gelesen von Papst Benedikt im 16. Und eine Sache, die ich darin so wunderschön fand, ist, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt so ganz genau wiedergebe, aber so im Grunde hat er gesagt, wenn wir das erste Mal die Liebe erfahren, also wenn wir also jetzt nicht unsere Eltern, sondern wenn wir uns verlieben und jemand verliebt sich in uns, dass das so ein, dass man dieses Gefühl doch kennt, wo es fällt wie so alles ab und man hat so Hoffnung, dass alles gut wird, so ich bin jetzt geliebt, irgendwie so, boah, der nimmt mich an, wie ich bin, so das ist so, die Welt erscheint in neuen Farben, es blüht alles auf irgendwie und er sagt, genau das ist jetzt quasi, diese Liebe ist trotzdem noch von der Zeit und vom Tod angefochten, weil der Tod in dieser Welt ist quasi. Also sie ist zwar wunderschön und gibt dir quasi einen Blick auf dieses Ewige, Aber dieses Ewige, das uns wirklich erlöst in einer ähnlichen Weise, wofür das auch Bild ist, ist diese Liebe Gottes. Oder das ist quasi diese Hoffnung, die uns erlöst auch. In einer ähnlichen Weise, wie wenn man sich so verliebt. So, boah, alles ist auf einmal leichter, weil ich bin geliebt. So. Ja. Und diese Liebe von Gott ist die ewige. Das heißt, die kann nicht angefochten werden.
Und ich mag deinen Gesichtsausdruck dabei, weil dein Gesichtsausdruck, es ist dieses Staunen, oder?
Ja.
Dieses Staunen, das mit der Hoffnung einhergeht, wo man sich denkt, weißt du, worauf ich gewartet habe, eine Sache auf die, weil normalerweise wartet man ja darauf, dass man einen Menschen findet, mit dem man so verbunden ist, ne? Oder und dann, und das passiert dann, und dann dieses Staunen darüber, dass sich diese Person zurückliebt und so, das ist, das ist ein Staunen, das eine Weite und eine Freiheit und ein Glück freisetzt, das schon, das unglaublich ist.
Ja.
Und ja, die irdische Liebe ist immer ein Abbild oder ein Zeichen oder ein Hinweis auf diese vollkommene Liebe, die wir dann, oder die der Vater für uns hat, die Jesus für uns hat, natürlich, genau.
Ja.
Und dieser Aspekt des Staunens in der Hoffnung, den finde ich schon auch super.
Ja.
Gell, dieses überrascht sein, wie so ein Kind vor dem Guten stehen und sich denken, oh, ist alles für mich.
Ja, ja. Und ich finde, da kann man jetzt schon auch quasi thematisieren, weil das war vielleicht auch früher so ein bisschen meine Kritik immer ans Christentum. So, ja, eine Vertröstung, weißt du, so, ihr glaubt halt an dieses Märchen und deswegen ist für euch das Leben leichter und ist sehr schön und gut, und aber das ist, hat keinen Realitätsbezug so quasi. Wie würdest du auf diese Kritik antworten?
Das ist lustig, dass du das so fragst, weil das ist das, ne? Das macht dir das Leben leichter oder so, oder du versuchst. Und auf diese Kritik würde ich einfach antworten nach schon, also jetzt bin ich schon ein bisschen älter, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dass ja, das stimmt, es macht dir das Leben leichter und wirklich im Sinne leichter, weil du nicht diese gebeugte Haltung hast, dauernd nur auf dich schaust, dieses Nabelschau, wie geht's, weißt du, dieses, so, sondern du hast deinen Blick gehoben und deine Schultern gestrafft, und alleine deswegen ist es schon leichter, weil du auf etwas anderes als dich hinschaust oder auf etwas anderes, das vor dir ist, sondern eben auf diesen Gott, der da ist und der dir das alles verheißt. Die andere Sache ist die, und das merke ich schon, dass man, weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ich kann es nur so ausdrücken, in unserem Herzen können Hoffnung und Traurigkeit, Hoffnung und trotzdem ein bisschen enttäuscht sein, gut nebeneinander leben. Und das ist was, was man, ich, weißt du, früher habe ich mir gedacht, nein, mein Herz muss ganz glücklich sein, oder ich muss ganz, weißt du, so als Christ, da müsste doch alles in Ordnung sein in mir. Und mit der Hoffnung, da müsste ich doch hinausgehen und siegen und ich, weißt du, nur.
Ja.
Und das Leben ist, aber wir merken einfach, wir sind Menschen, und da ist Raum für beides. Und nur weil ich eine Hoffnung habe und weiß, dass Gott mich liebt und dass er da ist, und das ist ganz viel und ganz wertvoll, und trotzdem kann daneben in meinem Herzen schon auch sein, eine Traurigkeit über diese Dinge der Welt, die nicht funktionieren.
Ja.
Eine Traurigkeit über diesen Menschen, den ich gern mit Jesus sehen möchte und der nicht mit Jesus ist. Eine Traurigkeit über jemanden, der krank ist und wo wir beten und wo wir sehen, er wird jetzt nicht wunderbar geheilt, sondern Gott entscheidet sich für einen anderen Weg. Und ich glaube, wir dürfen Hoffnung, weil wir haben jetzt viel gesprochen, wie wir das empfinden als Gefühl mit dem Verliebtsein vergleichen und so. Das ist ein Vergleich, der insofern hinkt, weil Hoffnung kein Gefühl ist, sondern Hoffnung ist ein jetzt fällt es mir nur auf Französisch ein, auf die Schnelle, eine theologale Tugend. Das ist etwas, das unabhängig ist von meinem Gefühl. Das ist ein Geschenk, das Gott mir gibt, und es ist eine Wahrheit in mir. Es ist etwas, das über mein Empfinden, über mein emotionales Empfinden hinausgeht.
Ja.
Und ich glaube, das ist, weil es gegründet ist auf der Verheißung, die Gott mir gibt, auf seinem Wort. Es ist nicht gegründet auf etwas in mir oder was ich empfinde oder wie es mir heute geht, sondern es ist gegründet auf Jesu ewigem Wort und seiner Wahrheit und dem, was er uns zuspricht und was er in seinem Wort sagt. Es ist etwas außerhalb von mir, auf dem es gegründet ist. Drum, wir dürfen das Gefühl der Hoffnung auch nicht, also und auch im besten Sinne, auch im allerchristlichsten Sinne, nicht verwechseln mit der Tatsache der Hoffnung. Und deswegen können in unserem Herzen verschiedene Emotionen und verschiedene Sachen nebeneinander wohnen, und es ist okay. Es ist total okay, es bleibt Raum für alles. Ich muss jetzt nicht in der Welt herumrennen und immer nur, yes, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Ja, und trotzdem leben wir in einer Welt, die in einer Realität ist, wo nicht alles erlöst ist, mhm. ja, wo wir noch nicht alle ja. leben in dieser Fülle, die uns versprochen ist.
Ja.
Macht das Sinn, oder?
Das macht sehr viel Sinn und ich finde, das ist auch schon ein bisschen die Differenzierung von, also was du jetzt gesagt hast, differenziert auch schon ein bisschen dieses, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hoffnung und einem reinen Optimismus oder so. Ja. So, also Hoffnung bedeutet ja nicht, dass ich jetzt, oh ja, wird schon gut werden, so lalala. Also dass es eben das nicht ist und ich finde auch sehr wichtig, eben wie du sagst, so dieses einer Trauer oder so auch Raum geben. Also es ja. ist nicht Christsein oder die christliche Hoffnung ja. bedeutet eben nicht dieses Happy Clappy Juhu, alles ist ja. super, sondern auch mein, also wenn ich jetzt Schmerz im erlebe oder so, ja. das auch da sein zu lassen, aber das eben, wie du sagst, die Hoffnung trägt dahin durch und genau. ist, ja, fand ich jetzt gerade sehr schön differenziert, ist kein Gefühl.
Nein, und ich finde, einer der hoffnungsvollsten Psalmen ist Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und da lesen wir, und muss ich auch wandern durch finstere Schlucht. Ja, das ist echt Verzweiflung.
Ja.
Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir und dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Also deine Leitung gibt mir Zuversicht. Wo erfahren wir die Leitung Gottes? Im Wort Gottes. In dem, was er zu uns spricht, im Gebet, in seiner Gegenwart, in den Sakramenten, überall da. Da haben wir unsere Zuversicht und unsere Hoffnung. Das gibt uns Hoffnung.
Ja.
Und das heißt nicht, dass für uns Christen alles eine Gmade Wiesen ist. Entschuldigung, also den Ausdruck, der ist schon ein bisschen älter, gell? Aber alles einfach so von alleine läuft und alles uns in den Schoß fällt
yeah.
und alles automatisch gut ist. Das, yeah. das ist es ja nicht. Wir leben ja sehr inkarniert in dieser Welt mit unserem Leib und da gibt es ganz viele Dinge. In jedem unserer Leben gibt es Erfahrungen, diese Grenzerfahrungen von Trauer, wenn man, weiß ich nicht, in meinem Fall eine Mutter jung verliert oder wenn ein Lebensplan, auch ein christlicher und ein guter Lebensplan, nicht aufgeht.
Ja.
Weißt du, wo man auf einmal steht, konfrontiert mit Entscheidungen von anderen Menschen, die deine Lebensentscheidung völlig in Frage stellen.
Ja.
Dann ist das schwierig.
Ja.
Und trotzdem müssen wir nicht verzweifeln, weil wir diese Hoffnung haben, dass der Herr zu uns sagt, in dieser Situation zum Beispiel, ich habe Pläne des Heils für euch, nicht nur einen, sondern viele.
Ja.
Ich bin bei dir alle Tage, wir gehen da durch. Bleib bei mir, wir gehen weiter. Und das ist der Unterschied. Und das ist sozusagen das Fundament drunter noch einmal, das uns erlaubt, all diese Emotionen zu leben und all diese auch hoffnungslosen Situationen, jetzt hoffnungslos im weltlichen Sinne, diese, wo wir vor einem Ende stehen.
Yeah.
Ja, weil was ist hoffnungslos? Hoffnungslos, da ist ein Ende und es gibt kein Weiter. Das ist in unserer Welt so ein bisschen, was wir wirklich als hoffnungslos bezeichnen würden.
Yeah.
Eine Lage ist hoffnungslos, da gibt es keine Hilfe mehr. Nur als Christen, unsere Hilfe ist wo? Im Namen des Herrn, der was gemacht hat? Himmel und Erde erschaffen hat. Für uns gibt es immer noch eine Hoffnung. Ein Christ, der sagt, er ist hoffnungslos, das geht eigentlich nicht. Ist eigentlich nicht möglich. Ich kann traurig sein, ich kann vor einer hoffnungslosen Situation stehen, die momentan macht, dass ich einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Aber ohne Hoffnung kann ich nicht sein, weil es ein Geschenk Gottes ist, mit Glaube, Hoffnung und Liebe von ihm gegeben in unser Leben. Es ist ein Geschenk, das er nie zurücknimmt. Und wir müssen es halt auspacken. Und auspacken tun wir dieses Geschenk, indem wir uns stellen auf das, was Wahrheit ist und nicht der Lüge glauben, dass alles vorbei ist, weil das ist, was Hoffnungslosigkeit dann auch macht. Jetzt ist alles aus, es wird nie wieder so werden, wie es ist. Alles ist vorbei. Ich habe es versaut, Entschuldigung den Ausdruck, aber das sind so Zusagen, die wir uns machen, wenn wir hoffnungslos sind.
Ja.
Oder? Das ist ganz... Und es sind lauter Lügen, die uns versuchen festzuhalten, weil die Wahrheit ist, mit Christus ist es niemals aus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Anfang und das Ende. Er, nicht wir. Nur nicht, weil irgendwas in unserem Leben aufhört, ist das nicht das Ende, sondern Christus ist das Ende. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in einer Welt, die so viel hört und so viele Nachrichten kriegt und so viele Dinge kriegt, wissen, was Lüge und Wahrheit ist, um in der Hoffnung zu bleiben. Und die Wahrheit für uns Christen ist im Wort Gottes.
Ja. Ich habe das eine Zeit lang, kann ich mich noch erinnern, habe ich mich immer die Frage gestellt, was heißt das jetzt eigentlich, ich hoffe in Jesus Christus? So, weißt du, es ist so, man sagt das so und ich habe mir gesagt, wie kann ich jetzt in eine Person hoffen? Das war für mich lange irgendwie so schwer zu verstehen, wie das gemeint ist. Ich glaube, heute verstehe ich es ein bisschen besser und ich, auch wie du gerade gesprochen hast, habe ich daran gedacht, Christ hat Zukunft, weil eben Jesus von den Toten auferstanden ist, so wie wir glauben. Das heißt, eben wenn man an diesem Ende steht, ist es da ist diese ewige Hoffnung, weil er auferstanden
ist. Er hat den Tod besiegt am Kreuz.
Ja.
Und das Kreuz war auch, da war ein Ende, ne?
Ja.
Menschlich war da ein Ende, da ist aus mit dem Tod.
Ja.
Und er hat den Tod besiegt.
Ja. Ja.
Und es ist auch schön, im Wort Gottes steht auch, hoffe auf den Herrn und sei stark. Mhm. Habe festen Mut und hoffe auf den Herrn. Das heißt, unsere Stärke als Christen liegt in dieser Hoffnung auf Christus. Liegt genau da drin, dass er den Tod überwunden hat, dass er auferstanden ist, dass er zur Rechten des Vaters sitzt, dass er wiederkommen wird. Mhm. Das ist unsere Hoffnung und nicht nur eine Hoffnung in Zukunft und eine Hoffnung, auf die wir hinarbeiten oder so. Das ist ja total crazy. Der Herr lebt ja außerhalb von Raum und Zeit.
Yeah.
Das ist ja für uns total schwierig als Konzept, ja?
Yeah.
Dass es keinen Raum und keine Zeit gibt. Unser ganzes Leben liegt vom Herrn. Da gibt es kein Vergangen, gegenwärtig und zukünftig für ihn, weil er nicht in der Zeit ist.
Ja, yeah. Sich vorzustellen.
Das geht gar nicht. Yeah. Das ist irgendwie total crazy. Und deswegen, wenn wir sagen, unsere Hoffnung ist auf dem Himmel, dann ist das nicht etwas, was sein wird, wenn ich sterbe und dann gehe ich dahin und dann, weil lustigerweise gibt es die Hoffnung im Himmel nicht mehr.
Mhm.
Und wenn es die Hoffnung im Himmel nicht mehr gibt, also im Wort Gottes steht auch, ne, jetzt bleiben uns Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die stärkste unter ihnen, also die Liebe bleibt im Himmel.
Ja.
Glauben brauche ich im Himmel nicht mehr, weil das sehe ich.
Ja.
Die Hoffnung brauche ich im Himmel nicht mehr, weil das sehe ich und das ist erfüllt. Die Liebe bleibt im Himmel, das ist das Einzige. Darum kann die Hoffnung eines Christen nicht etwas sein, was sich erst erfüllt, wenn ich gestorben bin, weil dann ist es vorbei.
Ja.
Weil dann bin ich da voll drin. Ja?
Stimmt.
Also muss es etwas sein, das hier, jetzt für mich auf Erden wichtig ist.
Ja, es ist keine Vertröstung.
Nein, auf dem gar nicht.
Ja. Ja.
Gar nicht. Hier, jetzt, aktuell.
Ja.
Und es gibt uns Stärke und Freude.
Ja, es ist was, von dem ich, also wir erhoffen quasi eine Erfüllung von etwas, das jetzt schon begonnen hat und jetzt schon beeinflusst, weil wir es jetzt ja auch schon leben. Also wenn wir von der Liebe Gottes sprechen, wir werden sie in der Fülle ganz erkennen, wenn wir im Himmel sind und ihn sehen.
Ja.
Aber wir erleben sie ja jetzt schon und deswegen startet unsere Hoffnung irgendwie schon.
Naja, und die Hoffnung ist etwas, das uns explizit gegeben ist für diese Welt.
Ja.
Für hier und jetzt.
Mm.
Weil es gibt es in der Ewigkeit nicht mehr.
Ja.
Die brauchen wir nicht für später, die Hoffnung. Die brauchen wir für hier und jetzt.
Ja,
für jeden Moment, in dem du jetzt lebst.
Stimmt, ja.
Das ist spannend.
Das ist wirklich spannend, ja. Ich habe gerade auch vorhin, wie du noch geredet hast, habe ich mich mir an meine eigene Erkenntnis vor, weiß nicht wie vielen Jahren, also das ist keine große Erkenntnis, aber diese kleine Erkenntnis,
wo ich, so, die kleinen Erkenntnisse,
wo ich eben über dieses,
wow.
wo ich eben über dieses Ding nachgedacht habe, was heißt jetzt auf Jesus zu hoffen, also was ist damit gemeint mit, es war für mich irgendwie so komische Sprache, aber dann habe ich realisiert, dass ich ja immer, also meine Hoffnung ja immer in irgendwas lege, also eben wie wir es vorhin am Anfang hatten, so ich kann hoffen, dass mein Arbeitgeber nett wird oder dass ich den Typen jetzt bekomme, in den ich verliebt bin. Oder also ich lege die Hoffnung ja immer in irgendetwas. Oder eine Zeit lang hatte ich eine Phase, da habe ich halt gehofft, das Universum meint es gut mit mir.
Ja.
So irgendwie, man hat immer, also das ist ja immer irgendwie ein Beziehungsgeschehen. Also es richtet sich ja immer an ein Etwas oder an ein Du irgendwie. Ja. Und deswegen eigentlich finde ich es jetzt also viel logischer, dass man sagt, ich hoffe auf Christus.
Ja.
Weil, also in irgendwas muss sie ja immer liegen. Oder auf mir selbst, wie du es jetzt, ich finde, das können wir auch noch mal ein bisschen auspacken, weil wir ja eben in einer Zeit leben und für mich selber auch immer wieder dieser Punkt, so von mir selbst erlöst zu werden. So, es ist so anstrengend, so selbstfokussiert zu sein. Und ich glaube, das ist, also ich habe da auch manchmal drüber nachgedacht, ist es. Wir haben jetzt eine Zeit eben mit viel Selfies und Spiegel hier und da und es geht so viel um, wie wir wahrgenommen werden und aussehen und was wir tun und wie viel Erfolg wir haben und so. Und eben, vielleicht liegt unsere Hoffnung oft gerade in uns selber, so dass wir es gut machen und dass ich ein guter Mensch werde und dass ich alles richtig mache. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe das sehr, genauso wie du, das Objekt unserer Begierde sind oft wir selber, ne?
Mhm.
Und der Perfektionismus und unsere Perfektionierung, damit wir von anderen gesehen werden und erkannt werden und gewertschätzt werden und ich weiß nicht was. Das Objekt der Hoffnung ist Christus selber.
Mm.
Das ist so, wie du es hast, eigentlich das, was du gesagt hast. Im Katechismus steht das, die theologalen Tugenden, das Objekt davon oder die Ursache und das Fundament, worauf es hin ausgerichtet ist, was ihm zugrunde liegt, ist Christus selber.
Ja.
Und bei uns in unserer Welt ganz oft, was wir machen, ist unsere Selbstoptimierung. Wer wir sind, auf das konzentrieren wir uns. Das ist unser Objekt, an dem wir arbeiten und das wir irgendwie verschönern, vergrößern, verfeinern, ich weiß nicht was, optimieren halt einfach in irgendeiner, was das auch immer heißen mag, dieses wilde Wort. Naja, es ist, was heißt optimieren? Also, gut. um gesehen zu werden.
Mhm.
Das ist ja eigentlich das, oder? Warum tun wir diese ganzen Sachen? Warum sind wir so Handy-Ding auf uns selber, damit uns irgendjemand sieht und sagt, du bist gut? Naja, was ist das für eine Sehnsucht?
Yeah.
Wer schaut uns an und sagt, du bist wunderbar gemacht?
Mhm.
Wer hat die Schöpfung gemacht und am Anfang der Schöpfung den Menschen und er sah, dass es gut war?
Mhm.
Das ist auch diese Ursehnsucht in uns,
yeah,
dass uns jemand zuspricht, dass wir gut sind. Oder? Also,
ja. Voll.
Du bist gut, so wie du bist.
Ja.
Und wir versuchen, und wenn wir das nicht haben, dieses Wissen, dass wir gut sind, so wie wir sind, dass uns das niemand zuspricht. Und im Endeffekt, dann wird alles in uns versuchen, das immer zu verdienen oder gut zu sein oder das andere. Und dann leben wir in einer Welt, wo sich alles um uns dreht, in Wahrheit.
Mhm. Ja.
Und dieses, ich sage immer, unselig machende Nabelschau.
Mhm.
Also auf mich schauen und auf wie es mir gerade geht und was ich gerade tun kann und wie ich mich gerade fühle und weißt du?
Ja. Ja. Diesen Blick ins in etwas hinaus, so das Transzendente quasi.
Ja.
Und
es wird uns ja alleine schon genommen, ganz oft. Ich meine, wenn du auf der Straße gehst, die ganzen Leute, niemand schaut dich mehr an, weil jeder in sein Handy schaut auf der Straße. Mhm. Weißt du, im Gehen. Gut,
yeah,
wenn ich die Richtung brauche vielleicht, aber...
Ja. Yeah.
Und dieser Blick alleine, den du hast, wenn du gehst, hast den gebeugten Kopf, du nimmst nicht mehr wahr, was rundherum um dich ist. Du schaust einfach nur auf dich, das wissen wir eh alle. Aber was macht das mit unserer Körperhaltung? Was macht das mit unserer Hoffnung?
Mhm.
Weißt du?
Ja.
Was ist Hoffnung? Und das hat, wir kommen wieder zurück, was wir am Anfang gesagt haben, weil ich gesagt habe, dein Gesicht mit dem Staunen.
Ja.
Hoffnung in uns wird auch ausgelöst durch Staunen.
Mm.
Wann staune ich? Ich weiß nicht, wann du staunst. Ich staune, weiß ich nicht, wenn ich durch den Stadtpark gehe und auf einmal höre ich irgendwo eine Vogel zwitschern, dass ich noch, und dann muss ich schauen, wo ist das?
Ja.
Und woher kommt das? Oder du gehst irgendwo und du riechst was Gutes.
Ja.
Und du denkst dir, boah, woher kommt das? Also es hat immer mit Schauen zu tun und mit etwas Sehen und mit etwas Hören und mit den Sinnen. Und wenn wir uns so limitieren auf uns selber, dann nehmen wir uns das Staunen. Und wenn wir uns das Staunen wegnehmen, dann nehmen wir uns eigentlich auch ein Stück weit die Hoffnung weg.
Das ist gut. Ich habe jetzt auch gerade dran gedacht, dass wir ja, weil du das mit diesem Optimieren so gesagt hast, was ich auch interessant finde, ist, wir leben ja auch in einer Zeit, also kann man sicher auch jetzt zeitgeschichtlich sich anschauen, bin ich jetzt nicht der Kopf dafür, aber in einer Zeit, wo durch irgendwie die vielleicht, der Glaube wurde in so eine Schublade gepackt, brauchen wir nicht unbedingt. Und jetzt machen wir, jetzt ist unsere Hoffnung in dieser Welt, dass wir eine bessere Welt bauen, die eine wunderbare Zukunft, und wir optimieren den Menschen, wir pflanzen ihnen irgendwelche Chips ein und AI und alles so, alles in dieser Welt wird optimiert, weil wir, und es ist ja nicht schlecht, dass wir die Welt besser machen wollen, das wollen wir auch, aber so quasi, wenn das das Einzige ist, was unsere Hoffnung ist, dann ist es erstens eine Hoffnung, die ich persönlich wahrscheinlich nie sehen werde, weil ich vorher sterbe. Also wenn ich jetzt hoffe, okay, dass alles in der Welt funktioniert und kein Krieg mehr ist und so. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben sehen werde. Es ist vielleicht für andere eine gute Hoffnung, die nach mir kommen. Mhm. Aber eine Hoffnung, die nicht mich betrifft, ist auch nicht wirklich eine Hoffnung, weil dann habe ich nichts von ihr.
Mhm.
Und dass eben das auch so, ja, dass das auch nochmal ein Unterschied ist, ob ich jetzt nur quasi zeitgeschichtlich in die Zukunft hoffe oder transzendent über die Zeit hinaus, so wie du sagst, Gott ist in Ewigkeit, also außerhalb von Raum und Zeit. Wenn ich meine Hoffnung da reinpflanze, dann kann die nichts berühren, weil die nicht in diesen Dimensionen ist, in der wir hier sind. Die ist transzendent, also über alles hinaus.
Und die zeitgeschichtliche Hoffnung wird immer enttäuscht werden.
Mhm.
Es tut mir wahnsinnig leid, wenn das jetzt negativ klingt. Ich bin überhaupt kein negativer Mensch. Aber die Sache ist die, dass wenn du deine Hoffnung in irdische Dinge setzt, weißt du, und wenn du gerade geschichtliche Sachen ansprichst, ja, es gibt immer wieder Zeiten von Frieden und so, aber...
Ja.
Also, und das ist so eine Sehnsucht, die wir Menschen ganz tief in uns drinnen tragen. Biblisch gesehen kommen wir ja aus diesem, wir kommen ja von Gott her, wir kommen ja aus diesem Garten, ja, ob man das jetzt metaphorisch nimmt oder nicht, aber aus einem Zustand, der wirklich heil und gut war. Und dann, wenn wir in der katholischen Lehre sind, kam der Sündenfall und wir wurden aus diesem Garten Eden rausgeworfen. sozusagen. Und dann beginnt halt das Leben und das Arbeiten und diese ganzen Dinge. Und da kam dann Krankheit in die Welt, diese ganzen Sachen. Mhm. Und in uns ist irgendwo was drinnen, das immer wieder zurück möchte in diesen Garten Eden.
Mhm.
Ja, in dieser, was war im Garten Eden? Da ist der Mensch mit Gott gemeinsam gegangen. Sie haben miteinander gesprochen. Da war diese Einheit ganz da.
Ja.
Diese Sehnsucht bleibt in uns. Das heißt, es bleibt in uns immer diese Sehnsucht nach Erlösung.
Mhm.
Immer. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht.
Mhm.
Weil wir so gemacht sind, weil wir uns denken, da muss es doch mehr geben, da muss es doch was geben. Warum verstehen die anderen Menschen das nicht? Wir müssen doch zu einem Frieden kommen.
Yeah.
Die müssen doch so gescheit sein und da jetzt sehen, dass Krieg nicht die Lösung ist.
Yeah.
Die müssen doch jetzt schauen, dass sie da irgendwelche Filter einbauen und aufpassen mit, wisst ihr, was ich meine?
Ja. Yeah.
Und da ist so eine Sehnsucht nach Heil sein und nach Ganzsein wieder da.
Mm.
Die in dieser Welt nicht, wer soll die uns geben? Sag's mir.
Mhm.
Wer soll uns die geben in dieser Welt? Welcher Mensch kann uns das geben?
Ja.
Niemand, es kann uns nur Christus geben.
Ja.
Nur der am Kreuz für uns gestorben ist, uns mit dem Vater versöhnt hat, der bringt uns zurück in diese Beziehung mit Gott.
Mhm.
Das heißt, es gibt in uns Menschen, glaube ich, ganz tief drin diese Sehnsucht nach etwas Transzendentem, nach diesem Mehr über diese Welt hinaus.
Ja.
Da ist eine ganz große Sehnsucht da.
Ja.
Und eine ganz große Faszination auch mit, was könnte danach sein oder was kann nach dem Leben sein oder wie können wir. Und auch dieses Optimieren versuchen ist eigentlich der Ausdruck einer Sehnsucht, dass etwas besser wird, als es ist.
Ja, voll.
Also da geht es ja, diese Sehnsucht ist ja diese Kraft der Sehnsucht ist dieselbe. Sie ist nur ein bisschen fehlgeleitet, wenn wir sie auf uns selber richten. Und ich sage nicht, dass wir nicht das alles tun sollen. Also ich sage auch nicht, setz dich nicht ein für den Frieden. Im Gegenteil, wir setzen uns mit aller Kraft ein für den Frieden, für die Umwelt, für alle Dinge, die uns wichtig sind, für das Leben. Total wichtig. Nur, wo ist unsere Hoffnung? Nicht, dass das einmal besser wird, sondern unsere Hoffnung ist in Christus.
Ja.
Und er kann alles ändern.
Ja. Ja. Und ich finde auch gerade mit dem Staunen, was du gesagt hast, das hat auch was in mir jetzt gerade angerührt, weil ich finde, also diese Hoffnung auf mehr und auch wie wir jetzt gerade gesprochen haben von dieser Selbstoptimierung, die wir so jetzt gerade oft betreiben, diese Sehnsucht ist ja auch in mir, dass ich selber eine Größe erreiche. Also ich finde, und das ist ja auch in Christus zu finden, dass er ja auch diese Sehnsucht hat, dass ich durch ihn verherrlicht werde. Weißt du, wie ich meine? So, wenn ich jetzt an Momente denke, wo ich ins Staunen komme, dann denke ich an, boah, jetzt im Sommer stand ich vor einem Sonnenuntergang vorm Meer, weißt du so. Und du stehst da und es überkommt dich, weil es einfach so riesengroß ist und eine Weite hat und dich fast wie, als würdest du dich an was erinnern, weißt du so. Ja. Boah, es ist wie so ein Erinnern auf, boah, da ist so eine Größe da irgendwie. Ja. Stimmt, es ist alles viel größer als ich. So in meinem Alltag dann manchmal ist man so kleinkramig und macht jetzt so seine Sachen. Und man braucht immer wieder diese Öffnung hin zu was Großem. So, boah, es gibt mehr als alles.
Ja.
Und es ist irgendwie immer ein Erinnern an Gott und dann auch an das, was ich in Gott bin.
Ja.
Und das stillt auch eine Sehnsucht irgendwie so oder rührt was an. Ich weiß nicht, wie man darüber sprechen kann. So, dass das zusammenhängt auch irgendwie. Also der Mensch will selber auch gut werden irgendwie, aber das geht eben nicht unabhängig von Gott.
Ja, und es ist ja total gut. Es ist ja auch eine gute Sache, dass du gut werden möchtest. Und er sagt ja auch, wir sollen ja auch versuchen, Christus ähnlich zu werden. Wir sollen ja auch versuchen, unter Anführungszeichen gute Menschen zu werden. Weißt du, die Sache ist nur, in welcher Reihenfolge mache ich es, weißt du? Mache ich es in der Reihenfolge, also ich muss jetzt schauen, dass ich mich so optimiere oder irgendwas so verändert, dass das gut wird, damit man mich dann sieht und damit es dann besser ist und damit ich dann einen Erfolg habe. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, als Christen sind wir dazu aufgerufen, natürlich ein heiligmäßiges Leben zu leben. Und im Endeffekt kommt es darauf aus, Selbstoptimierung ist eigentlich eine Verzerrung von dieser Sehnsucht nach Heiligkeit.
Mm.
Und was ist Heiligkeit? Einfach gottgefällig leben und ihm ähnlich werden. Das ist das, was in uns hineingelegt ist. Und da geht es aber wieder darum, da muss ich zuerst wissen, von wem ich geliebt bin, nämlich von Gott und in dieser Beziehung mit ihm leben und in der Innigkeit. Aus dieser Beziehung herauskommend sehe ich dann Dinge in mir, wo ich denke, boah, das hätte ich gern anders, weil da liebe ich noch nicht genug, da bin ich noch nicht freundlich genug, da bin ich noch total grantig oft. Wie kann ich, lieber Gott, wie können wir das?
Yeah.
Und aus dieser, ich weiß, dass ich geliebt bin und zu ihm gehöre, aus dem heraus ändere ich mich. Und nicht aus diesem Verständnis, da passt was nicht mit mir oder mit der Welt passt was nicht oder irgendwas. Und das müssen, weißt du, was ich meine?
Yeah.
Der Antrieb ist ein anderer.
Ja. Yeah. Yeah.
Und ich glaube schon, dass dieses ganze besser machen wollen, optimieren, ist ein Ausdruck ist dieser Sehnsucht nach besser zu leben und im Endeffekt ein heiligmäßiges Leben zu leben.
Mm.
Halt verdreht wieder, ja?
Ja. Yeah.
Das ist sehr, sehr spannend.
Das ist super spannend.
Es gibt ja, weißt du, diese göttlichen Prinzipien, die stimmen ja alle und in der Welt wird es oft einfach verdreht und dann so eine Karikatur draus gemacht.
Ja.
Und als etwas, das eigentlich erstrebenswert ist, nämlich ein gutes, schönes, erfülltes, heiligmäßiges Leben zu führen, in dem ich wirklich diesen Charakter Gottes ausstrahle, nämlich Freundlichkeit und Güte und Demut und Milde und Geduld, was, by the way, alles Gaben sind und Geschenke, die ich vom Heiligen Geist kriege, die er in mich hineinlegt, wo er meine Natur veredelt und wo wir kooperieren miteinander. Das ist nicht was, was ich mache, damit ich dann was bin, damit ich dem lieben Gott dann zeigen kann, wie super ich bin.
Yeah.
Sondern es ist, er liebt mich, diese Liebe drängt mich und in dieser Liebe mit dem Herrn gemeinsam arbeite ich an all diesen Dingen.
Mm.
Aber nicht, damit ich dann noch schöner, größer und heiliger bin, sondern damit ich ihn noch mehr lieben kann und seine Liebe noch mehr fließen kann. Das ist eine andere Motivation dahinter.
Ja, ja.
Als dieses...
Ja, voll. Das ist eigentlich ein Beziehungsgeschehen so. Also man will, man liebt, also man ist von ihm geliebt, man liebt ihn, man will ihm näher, also Gott, man will näher mit ihm vereinigt sein und aus dieser Vereinigung heraus entsteht diese Läuterung irgendwie oder diese Reinigung und Veränderung.
Lustig, dass du das sagst, Beziehungsgeschehen, weil ich denke mir gerade, diese ganzen, ich habe halt ganz oft eben diese, weißt du, diese Podcasts, die du immer wieder siehst oder diese TikToks oder was, ich kenne mich ja da nicht aus, von diesen jungen, schönen Menschen, die dann versuchen, noch schöner zu sein oder irgendwie so. Ist auch ein Beziehungsgeschehen, aber ein Beziehungsgeschehen mit ihnen selber oder mit dem Ich, das sie gerne wären.
Ja.
Und das ist nicht, das ist keine Beziehung, das ist eine fiktive Beziehung. Weißt du, was ich meine? Da wird man so betrogen um die echte Beziehung, wenn du versuchst, eine Beziehung mit deinem Ich zu deinem, wie ich gern wäre.
Ja.
Das funktioniert nicht. Das muss wirklich wer anderes sein.
Ja.
Ganz weg anders als du.
Ja.
Der andere.
Ja. Ich finde das auch spannend, weil in dem Spesalvi von Papst Benedikt dem 16., da kommt er dann irgendwie gegen Ende des Dokuments, und da würde ich jetzt auch gerne mit dir drüber reden, kommt er über Übungsorte der Hoffnung. Mhm. Da spricht er so ein bisschen drüber. Und er sagt, eben Gebet ist ein Ort, wo wir Hoffnung einüben. Also wahrscheinlich der Ort.
Ja.
Aber da sagt er dann eben auch, dass im Gebet, also verzeih, wenn ich es jetzt auch nicht ganz exakt so sage, wie er schreibt, aber so ungefähr, was ich mir mitgenommen habe, ist, dass im Gebet müssen wir auch die rechte Hoffnung lernen. Das heißt, viele unserer kleinen Hoffnungen müssen enttäuscht werden. Im Gebet auch. Also das heißt, Gebet ist nicht dieses Hihihi, alles wird gut, sondern da ringe ich mit diesem Gott, der mir gegenüber geworden ist durch seine Menschwerdung und sage, boah, ich habe gehofft, dass der sich auch in mich verliebt und jetzt ist es nicht. Und da ist dieser Ort, wo man diesen, und das ist ja jetzt schon eben nicht, da wird es jetzt auch ganz konkret, oder? Also da muss ich dann erstmal meine eigene Enttäuschung auch quasi aushalten und vor Gott bringen und dann irgendwie langsam lernen und verstehen, worauf hoffe ich jetzt?
Mhm.
Hast du da vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, Erfahrung oder aus deinem Leben irgendwie, wo du sagst, Punkte, wo du hoffnungslos warst oder wo du schwer warst, wo du so in dieses Ringen reingegangen bist, die du teilen kannst.
Wie viel hättest du gerne? Welchen teile ich euch? Also es gab diese Punkte, es gab vor allem diese Punkte, also ich war 12 Jahre im Kloster und dann hat es dieses Kloster zerbröselt sozusagen, diese Ordensgemeinschaft, und ich bin nach 12 Jahren wieder mit 20 Euro auf der Straße gestanden, hatte keine Gemeinschaft mehr, kein... Genau, bei meinem Papa an der Wohnungstür angeläutet und gesagt, ich bin wieder da, danke. Mhm. Da ist meine ganze Welt zusammengebrochen. Meine ganze Welt, meine Glaubenswelt auch. Also, Jesus, auf dem ich meine Hoffnung gesetzt habe, und dann bricht mir diese Gemeinschaft zusammen. Ist auch schön zu sehen, weil habe ich meine ganze, also der Kampf dann im Gebet oder auch mit Jesus ist, wo ist meine Hoffnung wirklich? In Jesus oder in der Gemeinschaft, in der ich gelebt habe?
Krass.
Das ist noch einmal eine tiefe Frage.
Ja.
Weißt du, selbst wenn wir dann schon ein christliches Leben führen und wirklich, ist unsere Hoffnung wirklich in Jesus?
Ja.
Oder in unseren Umständen? Oder in den Dingen, in die wir uns hinein investieren? Und weil alles immer wieder zerbröseln kann in dieser Welt. Und es ist so wichtig, dass wir den Unterschied machen, ob unsere Hoffnung in Jesus ist oder in den Dingen, die wir für ihn tun.
Mhm.
Und das ist im Gebet so eine, ich finde, so eine Herausforderung. Und zu bleiben und sagen, Jesus, ich liebe dich, ich hoffe auf dich, ich weiß, du bist gut, auch wenn mein Leben gerade nicht so ausschaut, und auch wenn gerade alles den Bach runtergegangen ist, wofür ich alles aufgegeben habe. Ich habe gedacht, ich mache es für dich. Ich habe alles verkauft, ich habe alles hergegeben. Ich habe, also das klingt jetzt so dramatisch, aber zwischen 25 und 36, 37, das sind so die besten Jahre deines Lebens, wo du halt dein Leben aufbaust, wo du heiratest, wo du ins Kloster gehst, wo du deinen Job aufbaust und so. Und mir haben die dann, die waren weg dann.
Yeah.
Also wie weggerissen.
Yeah.
Aus. Und mein Gebet damals war nicht sehr glorreich.
Mm.
Also es war fast nicht vorhanden. Es war einfach nur ein, diese Bibelstelle, die ich sehr liebe, wo ich mir gar nicht, also genau, da, wisst ihr, der heilige Petrus, wenn Jesus diese Rede gibt über sein Fleisch und sein Blut essen, dann alle weggehen.
Mm.
Und Jesus dreht sich zu seinen Jüngern und sagt, wollt auch ihr gehen? Und Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.
Ich habe Gänsehaut.
Und ich bin mir sicher fast, dass der Petrus nicht gesagt hat, ganz heilig, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des... Ich glaube, dass da ein Kampf war in Petrus, weil er wusste, dass er nirgends anders hin kann, dass er keine Chance hat, dass er nur bei Jesus bleiben kann, weil er, das war seine Hoffnung, weißt du, er hat diese Worte des ewigen Lebens, auch wenn alles rundherum zusammenbricht und alles sich abwenden, er kann gar nicht anders. Und ich glaube... Im Endeffekt ist unser Gebet der Hoffnung genau dieses Gebet. Wenn alles zusammenbricht, wenn nichts mehr funktioniert, zum Herrn gehen und sagen, Herr, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist das, was ich meine, wo ich sage, dass die Verzweiflung und die Hoffnung im Herzen wohnen können. Weil das ist kein freudiges Gebet, das war kein Juhu, weißt du? Sondern das ist echt eins, das du dir herausreißt.
Ja.
Aber weil du weißt, dass es nicht anders geht. Und das meine ich, wir müssen zuerst wissen, dass er uns liebt und dass wir zu ihm gehören und dass seine Liebe zu uns bedingungslos ist. Und auch wenn alles um uns herum zusammenbricht, er liebt uns und er hat immer einen Weg für uns und er hat immer eine Hoffnung und eine Zukunft. Deswegen müssen wir in Zeiten, wo es uns gut geht, oder stellen wir uns immer wieder auf dieses Wort Gottes und sagen uns die Sachen immer wieder, weil es in Zeiten, wo es heftig wird, so wichtig ist, dass wir stehen auf dieser Hoffnung.
Ja.
Weil es kann so schnell gehen, dass alles den Bach runtergeht.
Ja.
Ob mit deiner Schuld oder ohne, das ist auch, weißt du, manchmal ist man selber schuld, manchmal ist das Leben einfach so.
Ja.
Dann müssen wir wissen, wohin wir gehören.
Ja.
Und dann müssen wir wissen, wo wir stehen. Und dann sind in unseren Gebeten diese Orte der Hoffnung, diese Momente, die fast ein bisschen verzweifelt wirken.
Mm.
Ich kann es nicht anders sagen.
Yeah.
Größten Orte der Hoffnung.
Yeah.
Weil ich weiß, es geht weiter.
Mm.
Und weil ich weiß, dass er versprochen hat, dass er bei mir bleibt.
Yeah.
Und selbst wenn man dann glaubt, jetzt habe ich Berufung verloren und all diese Dinge, manchmal braucht es dann ein bisschen Zeit. Und dann sieht man, wie er alles zum Besten wendet.
Mm.
Und dann zahlt sich deine Hoffnung aus und wandelt sich in Dankbarkeit.
Mm.
Und diese Dankbarkeit, die du dann hast, generiert neue Hoffnung.
Hm.
So würde ich auch sagen, dass ein Dankgebet ein Ort der Hoffnung zu üben ist.
Hm.
Und wenn du dich erinnerst an das, was der Herr dir Gutes getan hat im Gebet, im Lobpreis, wer er ist für dich, dann ist das ein Ort, der die Hoffnung nährt und ein Gebet, das die Hoffnung nährt. Deine eigene Geschichte.
Hm.
Und das machen wir viel zu wenig. Viel zu wenig setzen wir uns hin, weil wir so oft hängen an den Sachen, die wir nicht geschafft haben, wo wir alle Orte unseres Versagens, alle Orte, wo es scheint, dass Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir sie wollten, dass Dinge wieder zerbrochen sind, sind Keimzellen der Hoffnung, weil der Herr uns rausführt und weil wir im Nachhinein sehen, was er Gutes hervorbringt und wie er uns weiterführt. Das ist meine Hoffnung. Und das ist unsere Hoffnung. Aus Tod entsteht Leben. Ja. Aus einem Versagen kann er sich verherrlichen und zeigen, dass er Gott ist.
Ja.
Und ich glaube, wir gehen viel zu wenig in diese Sachen hinein in unseren Gebeten. Sagen wir, Herr, da bist du versaut, da bist du versaut. Da stehe ich vorm Ende, da ist Ding. Ich glaube an dich, du holst mich daraus, du hast die Worte des ewigen Lebens. Wohin soll ich gehen? Ich gehe mit dir weiter.
Ja.
Das ist ein Gebet der Hoffnung, finde ich. Und ein Ort, wo die Hoffnung im Gebet wächst.
Das ist so schön. Danke, dass du das auch teilst. Und ich finde auch, es ist so ein wichtiger Punkt, wie du es jetzt formulierst, zu sagen, wir müssen oder wir dürfen, aber es ist so notwendig, dass wir vor dem Herrn im Gebet ganz ehrlich sind. Ja. Ich kenne das so gut von mir selber, so manchmal holt es mich dann ein nach einer Zeit und dann bin ich wieder richtig ehrlich und dann merke ich, boah, Jesus, ich habe versucht, so dir zu zeigen, wie fromm ich bin. Mhm. So, ich habe alles gemacht, was halt so man so machen soll, weißt du, so. Und dann irgendwann holt es mich an und dann werde ich ganz ehrlich vor ihm und dann merke ich, und das ist auch das, was ich meine, von mir selber erlöst. So, ja, weil ich finde, man kommt so, ich finde, man kommt so schnell in dieses Ding rein, so, okay, jetzt weiß ich, A, B und C sollte ich machen, jetzt mache ich das. Das ist ja nicht grundsätzlich schlecht, dass ich das Gute machen will. Aber so der Moment, wo es dann so um mich selber kreist und wo ich mich jetzt so anstrenge, auch vor ihm zu zeigen, dass ich ja eh alles richtig mache, im Gebet, weißt du, so, das hilft uns nichts.
Nein.
Die Orte, die du jetzt beschreibst, also dieser Schrei hilft uns viel mehr, weil wir da wirklich ihm begegnen in dieser tiefsten Tiefe, die nach ihm schreit, nach ihm schreit. Ob wir es jetzt zudeckeln mit frommen Dasein und halt irgendwie nichts, also verstehst du, wie ich meine? So einfach dieses, ich performe jetzt für Gott, weil ich es nicht aushalte, ihm ehrlich zu begegnen. Ja. Aber dann, wenn du das schaffst und manchmal ist es vielleicht auch eine Chance, wenn dann irgendwie jetzt bei mir, keine Ahnung, kann mich erinnern an eine Liebe, die nicht funktioniert, das sagen wir mal. Mhm. Und dann diese Enttäuschung irgendwie, da wirklich ihm ehrlich zu begegnen. Und dann kann diese Hoffnung irgendwie besser gegründet werden. Ja. Und das ist aber schmerzhaft und so unangenehm. Ja. Aber das ist so gut.
Ja.
Ja.
Und es ist da, wo wir ihm echt begegnen, indem wer wir sind und wie er ist. Und da möchte er uns erlösen, da möchte er unser Erlöser und unser Retter sein.
Ja.
Und dich als der erweisen, der er ist, nämlich der, der uns aus allem entrissen hat.
Ja.
Und der uns liebt, ohne Wenn und Aber, vor jeder Leistung.
Ja.
Er liebt uns, ob wir vor jeder Leistung, und das macht dann auch das Leben so viel einfacher, weil du einfach in dein Leben gehst und die Dinge, die du zu tun hast, tust, weißt du, mit einer Leichtigkeit und einer Freude. Natürlich setzen wir alles dran, dass die Dinge gut gelingen. Wir wollen ja auch gute Arbeit leisten, so ist es nicht, ja? Aber im Endeffekt bringen wir es wieder zum Herrn. In jeder Eucharistie machen wir das. Wir bringen ihm das Werk unserer Hände.
Mhm.
Das können wir ganz bewusst machen in jeder heiligen Messe. Sagen, Herr, alles, was ich gearbeitet habe, alles, was ich bringe dir, das Werk meiner Hände.
Mhm.
Das Werk meines Denkens, wenn du so möchtest, das Werk, alles, was ich bin, verwandle es.
Ja.
Verwandle du es. Mach du es gut. Du bist der, der es am Ende dieses immer wieder hingeben. Und deswegen ist auch, und das ist auch ein Ort der Hoffnung, diese Akte der Anbetung. Mm. Dieses einfach sich hinsetzen oder hinknien oder kurz innehalten oder wenn du dich verbeugen möchtest, wie du es machen möchtest. Aber diese Momente im Tag, wo du innehältst und sagst, Herr, du bist der Herr, ich bin dein Geschöpf, ich liebe dich, ich bete dich an. Alles ist dein. Ich lege alles zurück in deine Hände.
Ja.
Ganz wichtig.
Ja.
Immer wieder loslassen untertags, auslassen, uns in seine Gegenwart stellen, wissen, wer wir sind und wer er ist. In diese Beziehung treten mit dem Schöpfer, der uns liebt, der uns alles gibt, was wir brauchen.
Ja. Und ich vermute auch, also ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich schon so viel Leid in meinem Leben erfahren habe. Deswegen traue ich mich manchmal auch gar nicht so über diese Themen zu sprechen, weil ich mir denke, wer bin ich? Aber trotzdem, meine Vermutung ist, dass uns diese Beziehung und diese Ausrichtung auf Gott das Leid erst leidensfähig macht eigentlich. Mhm. Weil, also ich kenne es trotzdem auch von mir, dass ich dem Leid immer ausweiche.
Mhm.
Also so diese Angst vor dem Kreuz, die Angst vor Leid. Aber wenn wir wirklich hoffnungserfüllt sind, dann wird doch Leid erst wirklich tragbar. Das heißt, es ist keine Hoffnung, bedeutet nicht, dass ich im Leid ausweiche, sondern dass ich es überhaupt erst durchleben kann, oder?
Eines meiner Lieblingsbeispiele dazu ist die Mutter Gottes.
Mhm.
Warum sagt uns die Kirche im Stabat Mater, dass die Mutter Gottes im Kreuz gestanden ist. Also angesichts dieses Leiden ihres Sohnes müsste sie eigentlich am Boden zerstört sein.
Mhm.
Und da gibt es dieses wunderbare alte Kirchenlied, das uns sagt, Maria stehend unter dem Kreuz. Und in allen Darstellungen haben wir Maria stehend unter dem Kreuz. Warum?
Mhm.
Weil Maria nicht gesehen hat, also schon auch gesehen hat, das Opfer ihres Sohnes, den Tod, aber in ihrem Glauben und ihrer Hoffnung festgehalten hat an allem, was er gesagt hat. Die ist ganz sicher am Kreuz gestanden und hat sich erinnert, dass er gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dass er gesagt hat, also all diese Verheißungen. Und obwohl sie gesehen hat mit ihren irdischen Augen diesen Kreuzestod, in ihrem Geist und in ihrem Sein, Maria bewahrte alle Worte in ihrem Herzen, hat sie festgehalten an dieser Hoffnung, dass er auferstehen wird nach 3 Tagen, dass er alles, was er gesagt hat. Und das ist genau das, warum kann ich im Leiden stehen? Warum kann ich diese Dinge aushalten? Weil ich festhalte an der Hoffnung, der Verheißung, an des Wortes Gottes.
Mhm.
Und weil meine Hoffnung nicht irgendwer ist, sondern meine Hoffnung ist in Gott, in seinem Wort, in dem, was er verheißen hat. Und ich weiß, dass sogar der Tod besiegt ist. Das ist Hoffnung. Und da ist uns die Mutter Gottes. Und deswegen der dritte Ort, wo du Hoffnung üben kannst, ist meiner Meinung nach im Rosenkranz und im Gegrüßet seist du Maria. Wo sie auch in der Hoffnung, die Mutter Gottes, dass der Engel kommt zu ihr, sagt, du wirst die Mutter Gottes, weißt du, was ich meine? Entschuldigung. Ja, ganz ehrlich. Sie hat an diesem Wort festgehalten und ist in der Hoffnung, dass dieses Wort stimmt, gegangen zu Elisabeth.
Mm.
Und die Elisabeth hat ihr gesagt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt, und hat das bestätigt.
Mm-hmm.
Aber das war ein großer Akt der Hoffnung. Warum sagen wir bei Frauen, die schwanger sind, sie sind in guter Hoffnung?
Mm-hmm.
Warum sagen wir das? Weil da etwas real da ist, was noch nicht sichtbar ist und trotzdem total real ist und schon wirksam ist und da ist.
Ja.
Das ist Hoffnung. Etwas, das wir vielleicht manchmal noch nicht sehen, aber wo wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass es da ist.
Mm. Ja, so gut.
Yes.
Wenn jetzt jemand zuhört, der jetzt, keine Ahnung, mit Glaube noch nicht so viel zu tun hat oder so, aber das irgendwie, keine Ahnung, ja, Hoffnung schon ein Thema ist, wo irgendwie eine Sehnsucht hingeht, so, was ist vielleicht so ein, was ist vielleicht so ein erster Step, wenn man jetzt, keine Ahnung, Gebet noch nicht kennt, oder was sind so erste Schritte der Hoffnung entgegen, die man vielleicht gehen kann, wenn man ein bisschen offen dafür ist?
Ich glaube, einer der ersten Bewegungen, der wichtigsten Bewegungen der Hoffnung ist von dir weg auf einen anderen hin. Ich glaube, ein Schritt der Hoffnung, den du setzen kannst, ist, von dir wegzuschauen, von deinen Sorgen, von deinem Problem, von dem, wer du bist, deinen Blick hebst auf eine andere Person, auf jemanden anders hin und da zuhörst und da bist und für ihn zum Hoffnungsschimmer wirst.
Mm.
Ich glaube, das ist ein erstes Üben in der Hoffnung. Ich glaube, eine erste Bewegung der Hoffnung ist immer von uns weg auf den anderen hin. Es muss immer die erste Bewegung sein, weil in uns selber haben wir nur unsere Limitationen, unser Ding. Ein erster Blick der Hoffnung kann eben auch sein, von mir weg den Blick auf etwas zu richten, was größer ist als ich.
Mhm.
Also wenn man die Berge mag, die Berge, ich bin eher der Meermensch.
Ja.
Bei mir macht Meer immer ganz viel Hoffnung und Frieden.
Mhm.
Diese Weite, dieses größer als ich, dieses den Blick auf etwas zu heben, was dich übersteigt.
Ja.
Was größer ist als du.
Ja.
Das ist eine erste Bewegung, ein erstes Ding zur Hoffnung hin. Dass du siehst, dass das, was dich eingrenzt, was da ist, das ist zwar so, aber es gibt etwas anderes. Es gibt was, was größer ist.
Mhm.
Es gibt was, was weiter ist. Es gibt etwas, das ganz anders ist.
Ja.
Macht das Sinn?
Das macht voll Sinn. Und ich würde hinzufügen, dem Gefühl dann zu vertrauen. Also diese leise Ahnung, die man so in sich fühlt, oder? Dieses, es muss, wie du jetzt ausdrückst, es gibt mehr, das Größere. Es muss doch mehr geben, dem auch zu glauben irgendwo und dem nachzugehen.
Ja.
Ich glaube, dass das eben, wenn man da hinhört, das wahrnimmt und dann diesem Meer ein bisschen folgt, dass das nicht enttäuscht, weil wir haben diese Ausrichtung hin zu diesem unendlichen Großen, den wir Gott nennen.
Ja, und als Coach würde ich sagen, ganz ehrlich, eine zweite Sache, die du üben kannst, wenn du in die Hoffnung gehen möchtest, mehr, ist, dass du ein bisschen auf deine inneren Monologe hörst. Und einmal hörst, ob diese hoffnungsvoll sind. Naja,
ja.
Wie oft sagst du dir in der Früh, wenn du in den Spiegel schaust, Wahrheit, schaue ich wieder total verdrückt aus? Oder meine Haare, Katastrophe. Oder wie oft sagst du dir, das kann ich nicht, das ist schon wieder was, was ich nicht zusammenbringe. Und da einfach gut hinhören und sagen, stopp. Kann ich noch nicht. Oder, weißt du, was Positives einbauen?
Ja.
Das klingt so doof und es ist aber so eine mächtige Waffe, weil es wieder mit diesen Lügen, die wir über uns glauben, aufdecken, wo wir uns eingrenzen und einfach sagen, nein, stopp, ich möchte mich nicht begrenzen hier.
Ja.
Da gibt es mehr. Es gibt mehr. Und dieses mehr zu kultivieren, weißt du? Oder auch zu sagen, ja, okay, heute habe ich Falten, das macht nichts, da, das wird in einer Stunde, schaue ich wieder super. Aber, ja. Also einfach dieses Negativ-Thinking unterbrechen.
Ja.
Und damit wir uns nicht einschränken auf irgendwas Verkrampftes, sondern unser Kopf freimachen, dass es mehr gibt, dass es mehr Möglichkeiten gibt, dass es mehr Optionen gibt. Dass es, da komme ich nie raus, sagen, nein, wer sagt mir das, dass ich da nie rauskomme?
Ja.
Lass mich schauen, ob es Möglichkeiten gibt. Weißt du, ich frage jemanden, ich suche mir Hilfe. Einfach zu schauen auf deine inneren Monologe und dies alles, was so negativ ist, einfach cutten und sagen, stopp, so will ich nicht mehr denken. Das ist auch ein guter Schritt.
Ja.
Weil es uns von dem wegbringt,
auf
eine Perspektive.
Das Denken erneuern. Sandy, wir sind schon am Ende.
Wow.
Ich bin bei meiner letzten Frage.
Sehr gut. Wir sind am Ende. Das gibt's
dramatisch. Keine weitere Hoffnung.
Jetzt beginnt die Hoffnung. Wir sind mit unserem Latein am Ende. Jetzt beginnt die Hoffnung.
Genau. Ich habe eine Schlussfrage, die ich eigentlich jeden Gast frage. Ja. Und zwar heißt der Podcast Unverschämt katholisch. Mhm. Und ich frage jeden immer und somit auch dich, warum du unverschämt katholisch bist.
Warum ich unverschämt katholisch bin? Da gibt es eine ganz katholische Antwort drauf jetzt, okay?
Okay, I'm ready.
Ich bin unverschämt katholisch, weil ich glaube, dass Jesus in der Eucharistie gegenwärtig ist. Weil ich das nicht leugnen kann, in meinen wildesten Zeiten nicht leugnen konnte. Also es ist eine unumstößliche Wahrheit in mir, dass Jesus in der Eucharistie gegenwärtig ist und das ist die einzige Kirche, in der wir das so leben und und ich liebe die Sakramente und ich liebe die Heilige Messe und ich liebe diese, ich glaube, das ist meine einzige Antwort auf, ich glaube, das ist meine tiefste Antwort, warum ich unverblümt katholisch bin.
Genau. Unverblümt, unverschämt.
Unverschämt, unverblümt, unverschämt, ich mich verdammt. Unverschämt, ohne Scham katholisch bin und ohne Scham sagt, dass ich Jesus liebe und dass er gegenwärtig ist in der Eucharistie und dass ich das glaube und dass ich mein Knie beug vor diesem Gott, der sich so klein macht, damit er mich nähern kann. Hola.
Ja.
wie viel Zeit haben wir noch?
Das ist so schön. Ja, kann ich nur bestätigen, geht mir auch so. Und das ist auch, wie du sagst, diese Anbetung, dort zu sein, das ist auch ein Ort der Hoffnung.
Ja.
Also tatsächlich einfach da in der Anbetung sitzen vor dem Allerheiligsten oder einfach in der Kapelle, wo wir wissen, im Tabernakel ist er real, präsent, gegenwärtig.
Und mich von ihm nähren zu lassen. Ne?
Ja.
Dieses Empfangen und ich lasse mich von meinem Gott ernähren und zurüsten und füttern und einfach, ist schon, ernährt mich. Das ist sehr schön.
Das ist mega schön.
Ja.
Naja, wir könnten eh noch ewig weiterreden, aber
schön bei dir.
Wirklich schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du deine Hoffnung mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Und ich freue mich, wenn du irgendwann mal wieder zu uns kommst.
Voll gerne. Dankeschön für die Einladung.
Danke, Xandi.